mir mehr die Uhr hinlegen, weil das, was ich jetzt mache, eigentlich etwas schwierig ist. Wenn ein alter Mann sein Leben unter dem Stichwort prüfen und nicht dieser Welt gleichstellen, erzählen soll. Ein persönliches Zeugnis. Ich kann das eigentlich nur im Telegrammstil, kurz und vielleicht auch etwas abgehackt, aber ich will Ihnen doch Einblick geben in mein Leben und auch in das Leben meiner Familie, damit Sie prüfen können. Und das muss man ja ein Leben lang. Bin ich auf der Spur Gottes? Also zu meiner Biografie. Ich bin Kriegskind, 1944 geboren, also im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges. Ich stamme von einer großen Familie ab. Mein Großvater und meine Großmutter mit ihren 10 Kindern. Und vorn sehen Sie vielleicht auch hinten, da stehen die Kleinsten, das sind Zwillinge, eineiige Zwillinge. Und der eine davon ist mein Vater. Ich weiß nicht, ob der Rechte oder der Linke, ob der Hans oder der Fritz. Ich weiß natürlich, dass der Hans mein Vater war. Aber ich kenne auch seinen Zwillingsbruder Fritz. Das ist ja gut und schön, wenn man so zurückschauen kann. Und ich habe dann 75 Jahre später, als ich meinen 75. Geburtstag vorbereitete, für meine Enkel ein Buch geschrieben, meine Biografie. Die könnte ich jetzt vorlesen, aber das wäre etwas lang bis morgen früh. So lange werden Sie nicht durchhalten. Und so wichtig ist mein Leben auch nicht. Ich will mich auch nicht in den Vordergrund stellen oder besonders wichtig machen, sondern es geht ja darum, um zu prüfen an den verschiedenen Stationen und Etappen eines Lebens. Ja, woher? Im äußersten Osten des Ostens. Dort stamme ich her. In der Nähe von Zittau, von Löbau, also in der wunderschönen Oberlausitz. Mein soziologisches Umfeld, das kann man sehr schnell beschreiben, Nachkriegszeit. Darin bin ich groß geworden, mit Entbehrungen, mit Hunger, aber auch mit Freude. Ganz in der Nähe von Herrnhut. Viele von Ihnen lesen die Losung. Dazu könnte ich Ihnen jetzt einen Vortrag halten. Denn dort, in diesem Herrnhut, bin ich als 6-Jähriger von meinem Vater auf der Querstange mitgenommen worden zu einem Missionsfest. Da habe ich das erste Mal eine große Menge versammelter Christen mit einem großen Posaunenchor und mit einem Mann mit schwarzer Hautfarbe gesehen. Und damals habe ich solche Augen gekriegt. Wie kann ein Mensch so schwarz sein? Zu meinem geistlichen Umfeld. Mein Großvater, ich brauchte nur das nächste Bild zeigen, war Zimmermeister und Bauunternehmer und hat in seinem Heimatdorf die Kirche gebaut. 1901 habe ich drauf geschrieben. Da könnte man natürlich sagen, ja, wer so einen Großvater hat, der muss natürlich Christ sein. Und wir wissen alle, Gott hat keine Enkelkinder. Von meinen Großeltern habe ich den Glauben nicht. Und der Vater war dann, da war sein Vater bereits schon gestorben mit 53 oder 55, ein Adolf-Verehrer. Ich habe die Zeit auch nicht erlebt. Mein Vater ging in den Krieg und ich bin geboren. Kennengelernt habe ich ihn, als ich 6 war. mein beruflicher Hintergrund. Nach der Schule bin ich Tischler geworden, Möbeltischler. Dann 2 Jahre in der Firma gearbeitet, anschließend als Tischler 2 Jahre auf Wanderschaft gegangen, in Karl-Marx-Stadt gelandet, dort eine Berufung erlebt zum Diakon, 5 Jahre Ausbildung einschließlich mehrerer Praktikas, das längste war 18 Monate als Bausoldat, Wehrersatzdienst, NVA. Und dann 5 Jahre als Gemeindediakon, 15 Jahre Jugendwart, 2 Jahre Mitarbeiter beim christlichen Jugenddorfwerk und zum Abschluss meiner Berufszeit 15 Jahre als Referent bei ProChrist für die neuen Bundesländer. Mein politischer Hintergrund: Ich war nie in einer Gruppierung Mitglied, weder ein Pionier noch ein FDJler, noch die Jugendweihe oder irgendeine Partei. Und anschließend, nach der Friedlichen Revolution, bin ich, obwohl ich da auch in keiner Partei war, Ortsvorsteher des Dorfes gewesen, wo wir gerade wohnten. Jetzt gehöre ich zu einem Verein in unserer kleinen Stadt Brandis bei Leipzig. Dieser kleine Verein hat zwar die politische Mehrheit in der Stadt, es kann aber weder richtig leben noch sterben, der Brandiser Bürgerverein. Und wenn ich das jetzt so im Telegrammstil runtergerollt habe, dann kann man sagen, da kann man nicht viel entdecken, nicht dieser Welt gleichstellen. Da kann man prüfen oder so. Ja, da muss man dann schon ins Detail gehen. Da müsste ich dann schon einzelne Beispiele erzählen. Erstes Beispiel. Mit 10 Jahren habe ich angefangen, im Posaunenchor Trompete zu spielen. Und weil ich das so einigermaßen kannte, hat man natürlich in der Schule gesagt, du kannst doch mit solchen Instrumenten umgehen. Wir bauen einen Fanfarenchor auf, eine Gruppe, und dort könntest du mitmachen. Nun war ich aber kein Pionier und da war das schon etwas schwierig. Und meine Mutter sagte, du kriegst ein weißes Hemd und eine blaue Hose und das geht vielleicht auch. Und so haben wir beim 1. Mai noch vor dem Bürgermeister den Umzug angeführt. Und ich war da nicht bloß Fanfarenbläser, sondern Tambor. Ich war also der Allererste und habe die Truppe dirigiert. Der Bürgermeister wusste Bescheid, weil sein Enkel auch mit hinter mir spielte. Kritisch wurde es, als wir zu einem Kreisausscheid eingeladen waren. Da sollten wir spielen. Und meine Eltern waren klug genug, um mir zu sagen, es kann sein, die entdecken, dass du kein Halstuch hast. Und das war gut, dass sie mich vorbereitet haben, denn so kam es. Mitten in der ganzen Showvorführung hatte doch einer entdeckt, dass der Tambor kein blaues Halstuch umhatte. Und ganz schnell musste ich abtreten und wieder gehen. So kann das sein, wenn man sich gleichstellt. Diese Konfliktfelder, wie wir heute Vormittag gehört haben, sind ja manchmal sehr klein, aber haben eben doch allerhand Auswirkungen. Ein anderes Konfliktfeld, das hatte ich selber ausprobiert. In der Berufsschule wurde uns angekündigt, es gibt einen Berufswettbewerb. Gesellenstück und vielleicht noch was Zweites dazu. Und dann kann man eine Goldmedaille, eine silberne und eine bronzene gewinnen, wenn man schön weit vorn ist und alles sehr gut macht. Und da habe ich mich gemeldet, obwohl ich eben auch kein FDJler war und kein Blauhemd besaß und eben auch nicht anziehen wollte. Das Gesellenstück war sehr gut. Dann hatte ich noch eine Furniereinlegearbeit, also eine Intarsie gemacht. Schloss Moritzburg, ziemlich groß. Das war ein erster Versuch von mir, obwohl ich dieses Schloss nie gesehen hatte, nie nach Moritzburg gekommen war. Aber diese Technik des Holzschneidens, des Furnierschneidens, die hatte mich fasziniert. Und so wurde das in einem sozialistischen Jugendzentrum dann ausgestellt und auch mein Gesellenstück. Und ich bekam tatsächlich die Silbermedaille, auch ohne Blauhemd. Ich hatte versucht, mich gleichzustellen mit den anderen in der sozialistischen Zeit. Ich habe davon sogar noch ein Bild. Übrigens, das habe ich in dem Koffer, dieses Bild, nicht groß, sondern klein, in dem Buch für meine Enkel. Sie sollen später mal, wenn ich längst verblichen bin, sehen können, wie der Opa durch die Zeit, durch die verschiedenen Zeiten gegangen ist. Und nun muss ich einflechten, dass meine Eltern eine Wende erlebt haben. Die Mutter 1947, ich kann mich also nicht daran erinnern, ist sie eingeladen worden zu einer Evangelisation in die Dorfkirche. Ein Prediger der landeskirchlichen Gemeinschaft hielt den Evangelisationsvortrag und es hat meine Mutter und meine ähnlich alte Cousine getroffen. Beide sind zu einem lebendigen Glauben gekommen. Von diesem Moment an war in unserer kleinen Familie, ich habe noch einen etwas älteren Bruder, das persönliche Gebet ein völlig normaler Ablauf. Ein freies Gebet. Und wir haben die Auseinandersetzungen, die sie dann hatte mit unserem Vater, nicht mitbekommen. Denn der Vater war noch nicht aus dem Krieg zurück. Und als er aus der Gefangenschaft zurückkam, ist er nicht zu uns, sondern in Braunschweig mit seinem Zwillingsbruder geblieben. Er ahnte, dass die Entnazifizierung auch ihn treffen würde, obwohl er bloß ein normaler Gefreiter war. Und so würde ich mich heute noch sehr interessieren, wie das meine Mutter hingekriegt hat, dass sie ihren Mann zurückgeholt hat. Also sie muss voller Liebe, aber auch voller Glaubensgewissheit getrieft haben, um ihren Mann zurückzuholen zur Familie. Und so ist er auch entweder Ende 49 oder 50 aus dem Krieg zurückgekommen und hat etwas mühsam zusammen mit unserer Mutter eine neue Phase begonnen, eine Familie nach dem Wort Gottes aufzubauen. Und das muss ihm schwer gefallen sein. Er hatte ja die ganzen Kriegserlebnisse zu verarbeiten. Und an eine Sache habe ich mich erinnert. Von Zeit zu Zeit saß er mit unserem Ortspfarrer im Garten und sie haben 1, 2, 3 Stunden miteinander gesprochen und gebetet. Heute würde man sagen, das ist ein Aufarbeiten des Lebens. Aber das war mehr. Das war so viel, dass mich dann in den ersten Schuljahren die Mitschüler sagten, los Neumann, zeig mal, wie man betet, wie das geht. Und ich merkte sofort, die wollten irgendwie was Prickelndes haben, was dann passiert. Und ich freue mich jetzt noch darüber, dass ich damals gesagt habe, das kann ich so nicht machen. Beten ist etwas Stilles, wo man nicht beobachtet wird. Vielleicht würden Sie eine andere Definition sagen, aber so habe ich das damals. eine weitere Situation, die zum Prüfen einlädt. Mit 19 Jahren habe ich den Entschluss gefasst, auf Wanderschaft zu gehen, und nun war ich mit meiner Trompete ganz gut, das wollte ich beibehalten. Aber den Glauben an Gott und den Glauben in einer Gemeinde wollte ich an den Nagel hängen. Es war ein Festentschluss, wie das so in der Pubertätszeit oder bei manchen jungen Leuten auch heute passiert. Und so zog ich eines Tages mit Fahrrad und zwei kleinen Köfferchen von der Oberlausitz nach Karl-Marx-Stadt, so hieß das damals ja noch. Ein Bläserfreund hatte mir ein Zimmer in einem Bauerngut besorgt und ich hatte mich noch nicht richtig dort niedergelassen und meine Sachen ausgepackt. Da kam schon die schöne Bauerstochter und lud mich ein zu einem Abend in die Kirche. Ich antwortete nur mit einem Wort: Mal sehen. Ich wollte ja nicht mehr. Ich bin dann doch gegangen. Ich wollte ja auch mal sehen, wie die das dort machen und ob die auch eine Jugendgruppe haben und so weiter, was ich von zu Hause so einigermaßen kannte. Und nun kam das Überraschende. Die in meinem Alter, so um die 20, kamen auf mich zu. Schön, dass du da bist. Du kannst gerne bei uns mit in die Jugendgruppe kommen. Und dann sagten sie so etwas halblaut in Klammer: Wir haben allerdings einen schwierigen Pfarrer. Der lässt uns immer, wenn wir Jugendabend haben, eine Stunde lang alleine. Und dann ist das ziemlich langweilig, was er sagt. Wir würden das gerne selber machen, aber wir haben nicht den Mut, ihm das zu sagen. Denn der Herr von Berlepsch, sogar noch ein Adliger, der hat uns schon getauft und konfirmiert. Also, du bist doch neu, dich kennt er gar nicht, du müsstest ihm das sagen. Und nun war genau das passiert, was ich ja eigentlich nicht wollte. Aber ich wollte auch nicht als Feigling dastehen und habe natürlich an dem Abend diesen ehrwürdigen Herrn das versucht, einigermaßen nett und freundlich, aber deutlich zu sagen. Und alle staunten, dass er sagt: Ja, selbstverständlich, ich habe mir schon gedacht, ihr seid doch alle so nette Leute, ihr könntet doch mal so einen Abend selber machen. Und schon war die Sache gegessen. Nicht ganz. Denn hinterher, wie das dann so ist, steht man noch draußen und quatscht noch ein bisschen, sagen doch die anderen: Na, du könntest doch das machen, den Abend halten. Du hast das heute so schön mit dem Pfarrer gesagt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich das schön gesagt hatte, aber immerhin. Und jetzt begann mein Problem. Ich habe eine schwierige Woche erlebt an meiner Hobelbank in der Werkstatt, wo ich da in Chemnitz, in Karl-Marx-Stadt, an der Chemnitz gearbeitet habe. Immer kam der Gedanke: Du kannst nicht mit anderen über Gott und über Jesus und über christliche Themen reden, wenn du selbst nicht mehr glauben willst. Und diese Differenz verfolgte mich die ganze Woche. Und so bin ich dann in den Nachbarort gegangen, in den Gottesdienst, der darauf folgte, weil ich nicht mehr wusste, wie ich aus dieser schwierigen Lage raus kann. Zugeben wollte ich nicht, dass ich eigentlich nicht glauben und dem Glauben zugetan sein wollte. Jedenfalls saß ich dann am nächsten Sonntag in dem Gottesdienst, weiß nur noch, das Einzige von dem Gottesdienst, was ich noch wusste, dass die dort keine Kirchenbänke, sondern Kinoklappsitze hatten. So ist das, was ein Jugendlicher von einem Gottesdienst mitbekommt. Doch es gab noch was, einen winzigen Satz aus der Predigt. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht mehr, was der Pfarrer darüber gesagt hat. Ich weiß weder, was für Lieder gesungen wurden, noch irgendwas anderes. Aber dieser kurze Ausschnitt aus dem Predigttext, die hat bei mir das Leben verändert. Das war genau die Antwort auf meine Fragen, dass ich mich distanzieren wollte. Und das Gegenteil passierte. Ich habe im Stillen dort gebetet, jetzt will ich glauben, dir vertrauen und will abwarten, was du jetzt mit mir machst. Und von dem Moment an war ich ein eifriger Bibelleser. Vorher war das für mich kein Thema. Aber ich merkte sofort, dieses mit den Differenzen in den Konfliktsituationen, jetzt geht das ja erst los. In der PGH, wo ich gearbeitet habe, Produktionsgenossenschaft des Handwerks hieß das, gab es natürlich schöne Gelegenheiten, auch als Christ schwach zu werden. Bei jeder Gelegenheit wurde ein Kasten Bier gekauft. Und ich merkte, das passt nicht mit dem zusammen, was du hier in der Bibel liest, wie du eigentlich leben willst. Und dann habe ich sogar dafür gebetet, was soll ich machen, wenn du an der Reihe bist? Ich habe ganz schön gegrübelt, aber mir ist auch was eingefallen. Ich habe meinen Kollegen vorgeschlagen, ich schmeiße eine Runde Schaschlik. Schmeckt euch vielleicht. Einen Leimofen hatten wir ja, wo wir Schaschlik braten konnten. Zwar nicht im Leimtopf, sondern im Extratiegel, aber immerhin, das kam an. Und da merkte ich, man muss schon und man kann schon nach Alternativen suchen. Und es wurde ernst genommen. Ein weiterer Punkt, wo mein Leben auf den Prüfstand kam. Die Bauersfrau, nicht die Tochter, sondern die Bauersfrau, sagte eines Tages ganz spontan zu mir, na, Herr Neumann, ich sehe schon, Sie werden nach Moritzburg gehen. Immerhin, die Frau wusste, dass in Moritzburg junge Männer zu Diakonen ausgebildet werden. Und ich sagte spontan zu dieser guten Frau, da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Das verstand die Frau. Die wusste, wenn der Wagen im Dreck ist, muss der Mann noch 2 Pferde holen und dann geht's. Ja, die Frage stand tatsächlich dann so nach und nach in meinem Inneren. Will Gott mehr von mir? Oder soll ich weiterhin meinem beliebten Beruf nachgehen? Und ich habe dann eines Tages angefangen zu beten. Ist das mein Weg? Und darüber könnte ich natürlich jetzt noch eine halbe Stunde reden. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich das nicht kann. Aber eins kann ich sagen, ich habe in diesem Gebet, in diesem Ringen, was mein Weg ist, entdeckt, dass Jesus seine Jünger beruft. Und hörte zufällig vom Jugendwart auch ein Thema. Der hatte das überschrieben mit, er rief, sie kamen. Kurz und knapp. Und er zitierte Beispiele mit Namen aus meiner Zeit, aus der Jugendgeneration der 60er Jahre. Und die kannte ich. Da war ein Rainer Dick dabei, ein Manfred Keller, ein Albrecht Kaul, ein Peter Haberkorn und so einige, die zum Teil heute noch leben. Und ich merkte, das waren alles sehr gute Kerle. Mit denen konnte man über Glauben und über das Leben reden. Und die kriegten das auf die Reihe zwischen dem sozialistischen Leben und dem Leben eines Christen. Denn in diesen Differenzen lebten wir und lebten ja einige Ältere von euch ganz genauso. Und bei meinem Gebet und bei meinem Überlegen war mir klar, es gibt einen Unterschied, ob ich mich beruflich wo bewerbe oder ob ich berufen werde. Und so war mir logisch klar, wenn Gott mich will, dann wird er mich rufen. Und wenn nicht, dann war es das. Ich habe ja einen Beruf. Ich weiß ja, wie man mit Holz umgeht. Da kamen natürlich noch andere Sachen dazwischen. Noch zwei Beispiele. Das Diakonenhaus, wo ich dann später tatsächlich angefangen habe, lud die Eltern ein von denen, die dort angefangen haben. Und meine Eltern hatten den Mut, dahin zu fahren und hörten einen Vortrag von einem promovierten Theologen und der fing gleich damit an, mein Ziel ist es, den jungen Männern ihren Kinderglauben zu zerstören. Ich habe das von meinen Eltern etwas später erfahren, sie waren geschockt und wunderten sich auch, dass mein Kinderglaube noch nicht zerstört war. Das lag aber daran, dass wir jungen Männer die Bibel in der Hand hatten und gelesen haben und in unserer Freizeit mit dem Fahrrad losgefahren sind in das Dorf und in jenes Dorf, zu der Familie und in die Gemeinde, um dort kleine Einheiten, biblische Einheiten zu halten. Uns hatte also diese Bibelkritik dieses eigentlich sehr netten und freundlichen Theologen überhaupt nicht geschadet. Ganz anders war es dann, als ich selbst dort war und dann die theologische Literatur lesen musste. Dann habe ich schon die Unterschiede gemerkt. Glücklicherweise waren Zwischenreihen Praktikas, wo das Leben wieder ganz anders spielte und so manches sich setzen konnte und man nochmal über dieses und jedes nachdenken konnte, bis dann eines Tages der Brief kam, der unmissverständlich und ohne auszuweichen gefordert hat, dass wir einrücken mussten zur Nationalen Volksarmee. Das mit dem Bausoldat, das war für mich schon klar, das hatte ich schriftlich eingereicht. Und als dann der 1. November kam und ich merkte, dass auch zwei meiner Freunde dabei waren, war ich nicht ganz so niedergeschlagen. Doch das ging dann bald in die Hose. Denn bei diesen Baueinheiten wird ein Gelöbnis gesprochen. Und das hatte ich mir natürlich, wie alle anderen, vorher angesehen und durchgelesen. Ich gelobe der DDR, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen und meine Kraft für die Erhöhung ihrer Verteidigungsbereitschaft einzusetzen, war der erste der vier Abschnitte. Und so geht das weiter. Ich will Ihnen das jetzt nicht zumuten. Das war aber für uns junge Männer eine Herausforderung. Können wir das als Christen? Wollen wir das geloben? Und als wir dann dort in der Truppe waren, war nicht die nötige Zeit und Ruhe, darüber zu diskutieren, wie verhalten wir uns und wie verhalten wir uns nicht. Und dann kam der Moment, wo der Befehl erging, in Ausgangsuniform raustreten zum Gelöbnis. Und wir saßen da und der Politmajor verlas diese vier Abschnitte immer mit der Aufforderung, sprechen Sie mir nach, das gelobe ich. ...50 junge Männer in der Runde. Na, so ähnlich wie hier so ein Raum, nur andere Situationen. Nach der ersten Aufforderung, Stille. Nach dem zweiten Absatz sagte er das etwas schärfer. Sprechen Sie mir nach, das gelobe ich. Auch Stille. Er zitierte den dritten Abschnitt und hat dann fast brüllenderweise uns aufgefordert. Und dann waren es 3 oder 4 Stimmen, die etwas hilflos im Raum sagten, ja, das gelobe ich. Und nach dem vierten Abschnitt, und wir rechneten schon damit, dass danach das Abführen in den NVA-Knast kommt, kamen nicht die Stimmen, sondern ein Summen. Und so weiter und so fort. Der Politmajor und die anderen Offiziere wussten ja nicht, was wir summten. Wir hatten uns das auch nicht ausgemacht. Aber wir kannten das alle. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles liegt ihm zu Fuß. Das war für uns eine Anlehnung an den Daniel, an die Situation, die wir jeder für sich mal im Alten Testament gelesen hatten. Natürlich wussten wir, dass das mit der Härte des Nebukadnezar nicht zu vergleichen ist, aber wir wussten auch, was Armeeknast bedeutet. Zwang, absoluter Zwang. Immerhin waren wir alle in der DDR groß geworden, wo auch das Thema Zwang war. Und ich in meinem Dorf war mit meinen Geschwistern, ich hatte nämlich dann in der Zwischenzeit nicht bloß einen älteren Bruder, sondern noch eine jüngere Schwester und einen noch jüngeren Bruder, wir waren die einzigen Nicht-Pioniere in unserer Schule. Und da wussten wir, was es heißt, sich dem Zwang manchmal beugen zu müssen. Wir haben aber durch unser persönliches Christsein, jedenfalls von mir kann ich das sagen, eine innere Freiheit bekommen. Eine innere Freiheit, die Zwänge zwar zu sehen und manchmal mitmachen müssen, aber eben auch die Lücken zu finden, wo wir fröhlich und frei unseren Glauben leben konnten. Und als ich dann die Diakonenausbildung und die NVA-Zeit und alles hinter mich gebracht hatte und in die erste Gemeinde nach Holzhausen am Stadtrand von Leipzig kam, erlebte ich auch einen Pfarrer, der der hieß sogar Wolf, sowas wie ein schweigender Wolf war. Der hat schweigend versucht, Gottes Wege zu gehen und sich nicht zu erklären. In dieser Gemeinde war ich erst Praktikant, habe mit dem Pfarrer zusammen ein Einfamilienhaus aufgebaut, was dann später sogar das Haus für mich und meine Familie war. Und in dieser Zeit erlebte ich dann auch die Einsegnung zum Diakon. Und ich erlebte in diesen 5 Jahren auch, dass ich eine Frau fand, die bereit ist, Diakonfrau zu sein. Und wir haben in der Zeit geheiratet und unsere Familie gegründet. Und das war dann so auch wieder das Vorzeichen: Wollen wir genauso leben wie alle anderen, sich dieser Zeit und dieser sozialistischen Umwelt anzugleichen, oder wollen wir unseren eigenen Weg gehen? Wollen wir Gott treu sein? Wollen wir auf seine Stimme hören? Wollen wir auf seine Aufgaben achten? Welche Aufgaben hat er? Und der Pfarrer, der uns getraut hat, hatte sogar den Mut, Hosea 10, 12 uns als Trauspruch zu geben. Pflüget ein neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Wir jedenfalls verstanden als Ehepaar das so: Pflügen ist Acker. Es wird schwere Arbeit auf uns zukommen. Und vielleicht nicht immer so möglich sein. Die Zeit ist begrenzt. Und so kam es auch. Nach kurzer Zeit saß der Landesjugendpfarrer bei uns im Wohnzimmer und hat uns gefragt, ob wir bereit sind, in die Jugendarbeit zu gehen. Er sprach dann diese Berufung aus und im Nachbarkirchenkreis Grimma war dann unsere erste Stelle, wo wir 15 Jahre gelebt, gearbeitet und für junge Leute da waren. Und bevor wir überhaupt dort richtig zum Zug kamen, war eben erstmal äußerlich einiges dran. An Wohnung bauen, Haus sanieren, jedenfalls die Grundversorgung für eine Familie anzustreben. Trotzdem haben wir unsere Familie aufgebaut und statt nur auf uns zu sehen und den nächsten Urlaub und die nächste Lohnerhöhung oder auf was man vielleicht warten kann und sich freut, haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir den Jugendlichen, mit denen wir täglich zu tun haben, ein Vorbild sind, wie wir leben, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir auch in der Familie und in der Verwandtschaft umgehen. Und so ist es uns nicht schwer gefallen, eine große Familie aufzubauen. Und wenn ich jetzt sage, als Ergebnis, dass wir 8 Kinder haben, da sage ich, ach, das ist ja furchtbar, so ungefähr. Oder wie Nachbarn oft sagen, oh, was machen Sie denn an Weihnachten? Wir sehen das aus einer anderen Perspektive. Aber ein Beispiel will ich doch herausgreifen. Als das letzte Kind, das leibliche Kind, das 7., geboren wurde. Natürlich, wie immer, Schwangerschaftsberatung und so weiter, aber weil es eben nun das 7. Kind war und weil meine Frau dann schon so allmählich auf die 40 zuging, musste sie noch einmal nach Leipzig in die Beratung zu einer Gynäkologin und die hat sie mit einer knallharten Nachricht überrascht. Also Frau Neumann, ihr Kind wird dreifach schwerst behindert. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Aber ganz so schlimm ist das auch nicht, Frau Neumann. Sie sind ja nun auch schon im vorgerückten Alter. Dann haben Sie ja auch schon so viele Kinder. Und jetzt haben Sie auch noch stark Diabetes Typ 1 dazu bekommen. Also ich würde Ihnen raten, verantwortlich das Kind wegzumachen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das war eine Glaubensprobe. Nicht nur für meine Frau. Sie hat danach natürlich mit mir gesprochen. Und gemeinsam haben wir mit Gott gesprochen. Und gemeinsam haben wir einigen aus unserem näheren Umkreis der Verwandtschaft und der Freunde gesagt, betet für uns. Wir haben eine schwere Entscheidung zu treffen. So oder so ist es schwer. Natürlich hat die Gynäkologin ihr noch weitere medizinische Dinge erklärt und wie schwierig das ist und dass auch ihr Leben als Schwangere auf dem Spiel steht. Und ich vergesse die letzte Nacht nicht. Ich durfte ja dabei sein. Ich war auch bei zwei Geburten vorher schon mit im Kreissaal gewesen und durfte meine Frau unterstützen. Aber diese letzte Nacht, die habe ich im VW-Bus vor der Klinik in Leipzig verbracht und konnte natürlich nicht schlafen, sondern habe gebetet und mit Gott gerungen. Vielleicht bin ich auch drüber eingeschlafen, aber es war eine sehr, sehr angespannte Situation. Und noch schwieriger wurde es dann, als ich in den Kreissaal durfte. Da kam, ohne zu fragen, ohne sich zurückzuversichern, ein Professor mit einigen Studenten, die wollten die Geburt des Monstrums live miterleben. Sicher muss das sein. Auch der Nachwuchs muss gut ausgebildet sein. Aber dort musste ich sehr tief durchatmen. Ich war nicht fähig, da zu protestieren, obwohl das nötig gewesen wäre. Die Geburt war nicht ganz einfach und die Hebamme hat sehr geschickt das Frischgeborene sofort eingehüllt in ein Tuch und war verschwunden. Wir konnten also da nicht viel sehen und der Professor mit den Studenten hinterher. Das waren schon harte Momente, auch hart für unseren Glauben. Wir hatten uns entschieden, das Kind aus Gottes Hand zu nehmen. Wir hatten uns entschieden, weil wir sagten, wir haben 6 Kinder großgezogen oder waren noch dabei, da schaffen wir auch das 7. noch. Und wenn es behindert ist, dann wird Gott uns die Kraft geben, dass wir die richtige Art finden und so weiter, dass dieses Kind auch leben kann. Und nun kam die Hebamme wieder. Mit einem gebadeten und angezogenen kleinen Jungen, unserem Benjamin. Ich würde ihn gerne präsentieren. Er wäre noch ein bisschen größer, wenn ich hier daneben stehen würde. Knapp 2 Meter. Jetzt wird er in den nächsten Wochen 31. Vater von einem kleinen Jungen und einem Baby, was noch nicht geboren ist. Von Beruf Zimmermann und einem zweiten Beruf Orthopädiemechaniker. Und jetzt überlegt er, ob er eine eigene Firma aufmacht. Ein Mann voller Glauben. Ja, so ist das, wenn man Gott den kleinen Finger gibt und so nach und nach sagt, ja, ich will nicht ein 0815 Mensch und Leben führen, sondern ein Leben der Nachfolge. Dass wir aus dieser Situation heraus als Konsequenz der Wunder Gottes und der Liebe Gottes zu uns dann noch ein achtes Kind sozusagen angenommen haben, aufgenommen haben, das war tatsächlich die ganz normale Konsequenz. Ein farbiges Mädchen im Alter von 3 Jahren aus dem Kinderheim für eine Pflegschaft und aus einer kurzen Pflegschaft wurde dann eine 14-jährige Zeit bis zum 18. Geburtstag, wo diese junge Dame bei uns groß geworden ist und sich jetzt fühlt als richtige Tochter. Auch wenn wir sie nie adoptiert haben, obwohl das Thema bei uns immer wieder mal diskutiert wurde, aber das war eben für sie kein Zwang und keine Option, aber sie ist hineingewachsen in eine große Familie. Und sie ist auch hineingewachsen in die Situation einer Familie, die im Glauben steht. Auch dann, wenn jedes unserer Kinder eine andere Nuance des Glaubens lebt. Das ist übrigens sehr interessant und das ist auch für die Großeltern nicht nur interessant, sondern manchmal auch spannend und manchmal auch nicht ganz so einfach. Aber mit ihm können wir in den Konfliktsituationen, von denen wir heute die großen Themen gehört haben, eben auch in den täglichen kleinen Konfliktsituationen prüfen und entscheiden, uns eben nicht dem Zeitgeist anpassen, sondern sagen, ja, so machen wir das mit Gottes Hilfe. Vielen Dank fürs Zuhören.